Als Gottes Mitarbeiter. 2. Korinther 6, Vers 1 bis Kapitel 7, Vers 1. In Christus Jesus, geliebte Brüder und Schwestern, unser herrlicher Gott und Vater, der den Menschen gegenüber durch den Tod seines Sohnes versöhnt ist und ihnen ihre Kränkungen folglich nicht anrechnet, hat dieses Wort der Versöhnung in uns niedergelegt, so dass wir nun den Dienst der Versöhnung tun können und mithin den Menschen im Namen Christi flehentlich nahelegen: Lasst euch mit Gott versöhnen. Und wenn es auch wir sind, die dazu auffordern, so ist es doch Gott, der dazu spricht. Weiterer Zuspruch aber geschieht, und zwar sprechen Paulus und Timotheus den Gläubigen in Korinth zu. Sie schreiben in 2. Korinther 6, Vers 1: Als seine Mitarbeiter aber sprechen auch wir euch zu, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Mitarbeiter Gottes handeln nicht im eigenen Namen, und ihr Wort ist Gottes Wort. Nichts anderes verkündigen sie. Hier ist es ihr Anliegen, dass die Korinther die Gnade nicht vergeblich empfangen haben mögen, sondern sie dankbar zu schätzen wissen, dem Zusammenhang nach die Gnade der Versöhnung. Mögen sie auch erkennen, dass diese Gnade auch die des Dienstes der Versöhnung einschließt, soll sie doch nicht ohne Auswirkung bleiben. Dann werden auch sie Gottes Mitarbeiter sein, Gesandte für Christus. Paulus lebte völlig in der Gnade. Und Gottes Gnade, die in ihm wirkte, war nicht vergeblich gewesen, sondern weit mehr als alle anderen mühte er sich, jedoch nicht er, sondern die Gnade Gottes, die mit ihm war. 1. Korinther 15, 10. Vers 2 darf uns deutlich machen, in welch einer segensreichen Zeit wir leben. Denn er sagt: Zur annehmbaren Frist erhöre ich dich, und am Tag der Rettung helfe ich dir. Siehe, nun ist eine wohl annehmbare Frist. Siehe, nun ist ein Tag der Rettung. Paulus greift ein Wort aus Jesaja 49, Vers 8 auf, das an den Gottesknecht, den Messias, in Bezug auf Israels Zukunft gerichtet ist. Aber auch uns wird eine annehmbare Frist zuteil und Hilfe am Tage unserer Rettung. Und zwar leben wir in dieser Frist. Es ist die heilsgeschichtliche Verwaltung der überströmenden Gnade Gottes. Epheser 3, 2. Siehe, nimm es wahr, lieber Bruder und liebe Schwester in Christus Jesus, nun ist eine wohl annehmbare Frist. Nun herrscht die Gnade. Nun erfüllt uns die Versöhnung mit Gott. Die Feindschaft mit Gott ist beendet. Frieden mit Gott haben wir nun. Christus hat im Körper seines Fleisches uns mit Gott ausgesöhnt, um uns heilig, makellos und unbeschuldbar vor seinem Angesicht darzustellen. Kolosser 1, 22. Wir erfreuen uns unserer Rettung und preisen Gott und uns glückselig. Mit Freuden auch sagen wir in dieser herrlichen Gnadenzeit, in dieser Atmosphäre des Friedens, das Evangelium Gottes über seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, weiter. Die herrliche Botschaft der Versöhnung Gottes mit den Menschen können wir doch eigentlich gar nicht für uns behalten und damit vergeblich empfangen haben. Denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Aufgrund der Herrlichkeit unseres Dienstes der Versöhnung befleißigen wir uns, ihn unter sorgfältiger Beachtung der Anweisungen unseres geliebten Herrn zu tun und uns dabei ganz einzusetzen bis hin zum Erleiden von Üblem. So schreibt Paulus in den Versen 3 und 4a, keinen Anstoß geben wir, in keiner Weise, damit kein Makel an dem Dienst gefunden werde, sondern in allem empfehlen wir uns selbst als Diener Gottes. Unanstößig sollen wir uns überall benehmen und stets Obacht geben, wie wir genau wandeln, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem wir jede Gelegenheit auskaufen, denn die Tage sind böse. Dies gilt auch für unseren Dienst. Mögen wir keinesfalls mit List wandeln, noch das Wort Gottes betrügerisch handhaben, sondern uns jedem Gewissen der Menschen durch die Offenbarung der Wahrheit vor den Augen Gottes empfehlen. Nicht nur dies, sondern als Versöhnte sollen wir uns selbst als Diener Gottes empfehlen, indem wir in unserer feindlichen Umwelt die Versöhnung darstellen. Es ist zugleich eine Empfehlung für die Botschaft und für unseren Dienstherrn, wenn wir den Menschen in der Haltung der Versöhnung begegnen und ihnen Gnade gewähren, in dem Maße, wie Gott sie uns gewährte. Wenn unsere Herzen auf die Liebe Gottes und das Erdulden des Christus ausgerichtet sind, sind wir in der Lage, auf die in den Versen 4b und 5 aufgezählten 10 Situationen zu merken, in denen Paulus sich bewähren durfte. In vielem Erdulden, in Drangsal, in Nöten, unter Druck, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren, in Mühsal, im Wachen, im Fasten. Auch uns wird das eine oder andere in unserem Dienst mehr oder weniger widerfahren. Da die Gnade der Versöhnung unser Herz weit gemacht hat, lassen wir uns nicht erbittern, sondern werden weiterhin unserer Lindigkeit Ausdruck geben, genauer der Lindigkeit des Christus. Mögen wir, wie Paulus es Timotheus empfahl, der Sanftmut im Leiden nachjagen. 1. Timotheus 6, Vers 12. Gewiss kann dies nur einer, der in der Gnade fest gegründet ist. In den Versen 6 und 7a führt der Apostel nun 8 innere Qualitäten an, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Geduld, in Güte, in Heiligem Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes. In der Lauterkeit sollen wir ein Vorbild werden, wie uns in 1. Timotheus 4,12 geheißen, von reiner Gesinnung, gerecht und echt, wie man heute sagt. In rechter Erkenntnis der Wege Gottes nur empfehlen wir uns als seine Diener und Mitarbeiter. In Geduld dürfen wir dienen und ausharren, bis unser Bemühen Frucht trägt. Und sei die Widerspenstigkeit noch so groß, unsere Langmut soll nicht aufhören. Unser Herr Jesus Christus hat an Saulus sämtliche Geduld zur Schau gestellt, allen als Muster, die nun an ihn glauben. Und wir wissen auch aus 1. Korinther 13, dass die Liebe geduldig ist mit allen. In Güte dienen wir, milde und freundlich und auf das Heil und Wohl unseres Nächsten bedacht. In Heiligem Geist empfehlen wir uns, nicht fleischgemäß wandelnd, sondern geistgemäß, seine Frucht bringend, die Frucht des Geistes Gottes, welche ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Milde, Gutheit, Treue, Sanftmut, Selbstzucht. In ungeheuchelter Liebe, sofern wir von der Liebe Gottes erfasst sind. Im Wort der Wahrheit, nicht in eigener Weisheit, Redekunst oder in Ausübung einer Machtposition. Wir glauben, dass allein das Wort Gottes lebendig und wirksam ist. In der Kraft Gottes dienen wir, gekräftigt in der Gnade und in der Kraft seines Geistes. Nichts ist dabei aus uns, haben wir doch den Schatz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in irdenen Gefäßen, damit das Außerordentliche der Kraft sich als von Gott und nicht als aus uns erweise. Aber auch in Spannungssituationen, wie in den folgenden, soll kein Makel an unserem Dienst als Mitarbeiter Gottes gefunden werden. Verse 7b bis 10. Durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und in der Linken. Rechts trägt man die Angriffswaffen wie Schwert und Speer, links die Verteidigungswaffen wie den Schild. So verkündigen wir zu Rechten die gerechte Grundlage des Evangeliums, nämlich die Gerechtigkeit Gottes aufgrund des Glaubens Jesu Christi, in welchem alle gerechtfertigt werden, die glauben. Zugleich aber werden wir zur Linken Ungerechtigkeiten abwehren, also Vernunftschlüsse einreißen und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Zumal die Liebe sich nicht über die Ungerechtigkeit freut. 1. Korinther 13,6. Durch Verherrlichung und Unehre. Vers 8. Manche lieben Paulus und geben ihm die Ehre, die ihm als Apostel gebührt. Andere erachten ihn für gering und manche bekämpfen ihn und seine Lehre sogar. Doch Paulus lässt sich dadurch in seinem Wettkampf am Evangelium, seinem Wettkampf der Verbreitung seines herrlichen Evangeliums nicht hemmen oder irritieren und kann zum Beispiel schreiben, ich will aber sehr gern alles für eure Seelen verbrauchen und mich dabei aufbrauchen lassen, auch wenn ich, der ich euch besonders liebe, minder geliebt werde. 2. Korinther 12, Vers 15. Bei übler Nachrede und Anerkennung. Der Widerstand gegen das Evangelium des Paulus zeigt sich auch darin, dass die Boten verleumdet werden und man ihren Ruf zu zerstören sucht. Doch viele schätzen Paulus und unterstützen seinen Dienst, wie etwa die Philipper es taten. Als Irreführer und doch wahr wurde schon unser Herr Jesus als Irreführer bezeichnet, dann auch seine Diener. Es kann ja doch nicht stimmen, meinten welche, dass der Mensch ohne zum Judentum überzutreten gerettet werden kann oder dass man allein durch Glauben gerechtfertigt wird, dass Gott mit den Menschen versöhnt ist und dass er alles in der Vollendung beim Abschluss der Äonen, dass er da alle lebendig machen wird. Und doch ist es die Wahrheit, gemäß dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, mit dem Paulus betraut wurde. 1. Timotheus 1, Vers 11. Als unbekannt und doch erkannt. Vers 9. Der Welt weithin unbekannt, uninteressant für sie, dürften die Auserwählten Paulus aber erkennen als den Apostel Christi Jesu, den Herold und Lehrer der Nationen für die gegenwärtige, wohlannehmbare Frist, und Paulus auch erkennen als das Vorbild für den Wandel und den Dienst der Heiligen. Als sterbend, heißt es weiter, und siehe, wir leben, als gezüchtigt und doch nicht zu Tode gebracht. Wie oft erlitt Paulus Schläge und wie oft war er in Todesgefahr, doch nach Gottes Willen war seine Zeit noch nicht gekommen. Sein Verbleiben im Fleisch und damit im Dienst der Bekanntmachung seines Evangeliums und der Festigung der Gläubigen darin war notwendiger. Als betrübt, aber stets freudevoll, große Betrübnis und unablässiger Schmerz war im Herzen des Paulus um seiner Stammverwandten, der Israeliten, willen, um der Sünder in Korinth willen und zum Beispiel auch wegen der Erkrankung des Epaphroditus. Doch Paulus wusste um die Frucht seiner Tränen und darum, dass Gott sich über allem verherrlichen wird. Alles bei ihm einen Sinn und Zweck hat und er alles, aber auch wirklich alles in Herrlichkeit in Christus vollenden wird. In der Zuversicht Gottes strömte die Freude in Paulus über bei all seiner Drangsal. Dies bezeugt er in 2. Korinther 7, Vers 4. Als arm, aber doch viele reich machend. Paulus war nicht größer als sein Herr Jesus Christus, der, wiewohl er reich ist, um unsertwillen arm wurde, damit wir durch dessen Armut reich würden. Den unausspürbaren Reichtum des Christus hat der Mann, der in Korinth Mangel litt und dennoch niemandem zur Last fiel, uns verkündigt, uns damit über alle Maßen beschenkend. Als solche, die nichts haben und doch alles innehaben, wer Christus hat, hat das Leben. O ihr Korinther, erkennt ihr nun, dass ich euch eure Kränkungen nicht anrechne, sondern euch im Geist der Versöhnung begegne? Erkennt ihr nun, welch eine Kraft die Gnade hat, so dass ich den Dienst der Versöhnung in ganzer Liebe an euch tue? So schreibt Paulus in den Versen 11 bis 13, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, ihr Korinther. Ist euer Herz auch weit geworden? Nicht eingeengt seid ihr in uns, eingeengt aber seid ihr in eurem Innersten. Als Gegenlohn dafür, wie zu Kindern spreche ich, werdet auch ihr weit. Schon der Psalmist sagte, auf dem Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du weitest mein Herz. Psalm 119, Vers 32. Wie viel mehr dürfen wir auf dem Weg der Versöhnung laufen, weil die Gnade unser Herz geweitet hat. Paulus will die Korinther keineswegs beschämen, sondern er versucht, sie auf solch eine liebevolle Art zu ermahnen und aufzuerbauen. Werden wir in Erkenntnis der Liebe Gottes nicht umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so dass unser Herz mit Erbarmen, Mitleid und Geduld erfüllt wird? Wie Paulus den Korinthern, so werden auch wir gerade den Störrischen geistgemäß begegnen. Geliebte Geschwister, der Apostel Paulus ermahnt die Heiligen des Weiteren, nicht mit Ungläubigen zusammenzuarbeiten, damit kein Makel an dem Dienst der Versöhnung gefunden werde. Er schreibt in den Versen 14 und 15, werdet nicht ungleich gejocht mit Ungläubigen, denn welche Teilhaberschaft besteht zwischen Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, oder welche Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis, oder welche Eintracht zwischen Christus und Belial? Oder welches Teil hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Ein Jochrinder zieht den Pflug gleichmäßig und parallel. Das nach dem Gesetz des Mose verbotene Einspannen von Rind und Esel ist ein Elend für beide und führt zu einem schiefen Zug. So soll es bei uns nicht sein. Wir sollen Acht geben, dass wir uns nicht mit Ungläubigen verbinden. Gewiss sind wir in Schule, Beruf, Gesellschaft und Staat verbunden. mit Ungläubigen zusammen und wer etwa hätte keine ungläubigen Verwandten. Doch darum geht es hier nicht. Zumal es Gottes Wille ist, dass wir unseren Verpflichtungen in all den gegebenen Unterordnungs-, Abhängigkeits- und Vertragsverhältnissen, sei es als Angestellter, Mieter oder Bürger, nachkommen und die familiären Beziehungen pflegen. Wir können ja auch Einladungen von Ungläubigen annehmen und mit ihnen essen. Es geht um das Werk des Herrn. Es geht um die Gemeinschaft im Dienst des Herrn. Es geht um die geistliche Übereinstimmung, um Gott wohlgefällige Ziele zu erreichen. Und eben diese dafür erforderliche gemeinsame geistliche Ausrichtung liegt bei der Zusammenarbeit mit Ungläubigen nicht vor. Zur Klarstellung sei gesagt, dass es hier nicht das Thema ist, wie wir uns als Sklaven Christi unter Kollegen und Nachbarn verhalten und das Wort Gottes bekannt machen sollen, sondern mit wem zusammen wir diesen Dienst tun. Und doch selbst dann, wenn es nur um den Beruf zu gehen scheint, wird ein freiberuflich Tätiger, der sich seinen Geschäftspartner aussuchen kann, dies wohl überlegen müssen, denn wenn dieser nach anderen Maßstäben handelt, wird ein schlechtes Licht auch auf den Gläubigen fallen. Zwischen Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit besteht eben keine Teilhaberschaft. Und Licht und Finsternis hat Gott doch schon bei der Wiederherstellung der Erde geschieden, uns damit auch eine geistliche Lehre erteilend. Einst waren wir Finsternis, denn wir waren unvernünftig, widerspenstig, verirrt, sklavten mancherlei Begierden und Genüssen, vollführten unser Leben in üblem Wesen und in Neid, waren abscheulich und hassten einander, wie Paulus in Titus 3, Vers 3 schreibt. Nun aber sind wir Licht in dem Herrn, bringen die Frucht des Lichts, nämlich alle Gutheit, Gerechtigkeit und Wahrheit, und prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. An den unfruchtbaren Werken der Finsternis nehmen wir nicht teil. Wie sollte man gemeinsam mit einem Menschen der Finsternis, einem gnadenlosen und versöhnungslosen, den Dienst der Versöhnung tun können? Oder welche Eintracht besteht zwischen Christus und Belial? Belial ist ein Synonym für Satan. Ein Wort ähnlicher Bedeutung, bezeichnet aber keine Person, sondern die Niedertracht, Bosheit, Widersetzlichkeit und Zersetzung als Prinzip des Handelns. Dies ist mit uns, die wir Christus angehören und seinen Geist der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft haben, nicht auf einen Nenner zu bringen. Christus harmoniert nicht mit dem glaubenslosen Christentum, der christuslosen Religion, die nicht erkennt, dass in Christus alles zu unserer Rettung geschehen ist und wir in ihm allein begnadet, gesegnet und vervollständigt sind, Kolosser 2,10, sondern den Segen Gottes, Christus ablehnend, durch eigene Werke oder Rituale erlangen will. Es ist in diesem Abschnitt zwar nicht von der Ehe die Rede, dennoch aber sei kurz darauf eingegangen. Wer verheiratet ist, löse sich nicht von einem ungläubigen Ehepartner, steht in 1. Korinther 7, 27 geschrieben. Es heißt schließlich nicht, seid nicht, sondern werdet nicht ungleich gejocht mit Ungläubigen. Wer aber noch unverheiratet ist, lege also größten Wert darauf, einen gläubigen Ehepartner zu finden, denn welches Teil hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Eines Geistes Kinder zu sein, und zwar des Geistes Gottes, ist ein Segen, Eine Ehe zweier gläubiger Menschen ist ein besonderer Segen und ihre Dienstgemeinschaft im Herrn ein weiterer großer Segen für ihre Mitmenschen. Nur sie können übrigens auch das Geheimnis der Ehe darstellen, nämlich das Einssein des Christus und seiner Gemeinde sowie seine Liebe und ihre Unterordnung. Epheser 5, 22 bis 33. Die letzte der Fragen lautet Vers 16. Oder wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, so wie Gott gesagt hat, ich werde ihnen innewohnen und unter ihnen wandeln. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Welch ein eindrückliches Bild! Und welcher Abscheu muss sogar manchen Weltmenschen beim Anblick eines Götzenbildes im Tempel zu Jerusalem befallen. Möge unser Gott und Vater unseren Sinn dafür mehren, das Seelische vom Geistlichen zu unterscheiden. Zu diesem Zweck ist es nötig, sich reichlich mit dem Wort Gottes zu ernähren, denn das Wort Gottes ist lebendig, wirksam und schneidender als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Teilung von Seele und Geist, sowie von Gelenken als auch Mark. Es ist Richter der Überlegungen und Gedanken des Herzens. Hebräer 4, Vers 12. Was für Israel eine Verheißung ist, Paulus zitierte nach 3. Mose 26, Verse 11 und 12, ist für uns bereits Tatsache im Geist. Wir wissen, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes in uns ist. Gott wohnt uns durch seinen Geist inne. Was hat ein Götze da noch zu suchen? Wir sind Heilige, für Gott Abgesonderte. Die Tatsache, dass Gott in uns wohnt und wir somit geheiligt sind, erfordert entschiedene Konsequenzen. Wir lesen von ihnen und ihren Verheißungen in den Versen 17 und 18 unseres Abschnittes. Darum kommt aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab, sagt der Herr. Rührt nichts Unreines an, und ich werde euch Einlass gewähren. Ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, sagt der Herr, der Allgewaltige. Der Apostel Paulus bringt hier die Aussage der hebräischen Heiligen Schriften unter Heranziehung von 2. Samuel 7,14, Jesaja 52,11 und Jeremia 11,9 auf die Höhe seines Themas. Was Israel unter anderen Umständen tun und erleben wird, die Absonderung und die Sohnschaft, soll von uns heute vollzogen und darf von uns heute erfahren werden. In der Endzeit wird Israel eine Stimme aus den Himmeln sagen hören, kommt heraus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilnehmt und damit ihr nichts von ihren Plagen erhaltet. Offenbarung 18,4. Gemeint ist Babylon, das Zentrum des abtrünnigen Israel. Nicht nur durch die äußeren Handlungen sollen sie sich absondern, sondern sich in der Tiefe ihres Herzens heiligen. Dann werden sie Gott als ihren treusorgenden Vater in kraftvollem Zuspruch und der Erfüllung aller Verheißungen erfahren. Hören wir hierzu noch die Ermahnung von Hebräer 13,12. Jesus hat, damit er das Volk durch sein eigenes Blut heilige, außerhalb des Tores gelitten. So sollten wir nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Auch uns wird gesagt, haltet euch fern von allem, was böse aussieht. 1. Thessalonicher 5, Vers 22. Und auch wir werden ermahnt mit unserem Vers 17, kommt aus ihrer Mitte heraus. Unsere Heiligung ist mithin nicht nur eine Sache der Herzenseinstellung, sondern erfordert auch konkrete äußere Schritte. Sollen wir uns doch gründlich reinigen, hinweg von den hölzernen und irdenen Gefäßen, denen zu Unehre, die sich im großen Hause der Gemeinde Christi neben den goldenen und silbernen Gefäßen, denen zur Ehre Gottes, nun auch befinden. Denn nur dann werden wir Geräte zur Ehre sein, geheiligt und dem Eigner wohlbrauchbar für jedes gute Werk zubereitet. Nachzulesen in 2. Timotheus 2, Verse 20 und 21. Von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht den Überlieferungen des Paulus gemäß, sollen wir uns abseits stellen, steht in 2. Thessalonicher 3, Vers 6 geschrieben. Diejenigen, die neben der Lehre, die wir von Paulus lernten, Zwistigkeiten und Fallstricke verursachen, sollen wir meiden. Römer 16, Vers 17. Es ist unsere Aufgabe zu prüfen, mit welchen Menschen und Organisationen wir verbunden sind, die zwar einen biblischen Anspruch erheben, den Geist der Heiligkeit aber vermissen lassen. Mit welchen Institutionen meinen wir, im Dienst des Herrn zusammenarbeiten zu müssen, die aber neben dem Licht Finsternis, neben Christus Belial und neben dem Glauben Unglauben gelten lassen. Wenn wir uns gründlich reinigen und notwendige Trennungen, so schmerzlich sie auch sein mögen, vollziehen, dann werden wir erfahren, dass unser herrlicher Gott und Vater uns in überfließendem Maße mit Frieden und Freude erfüllen wird, ebenso wie er uns auch neue Aufgaben zuweisen wird. Wir werden uns unseres gesegneten Sohnesstandes in vertiefter und beglückender Weise inne werden. Noch mehr wird die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi in unseren Herzen aufleuchten. Wenn wir also treu sind und uns trennen von dem, wovon wir uns trennen sollen, so dass wir in Dankbarkeit und Anbetung überströmen. Wir werden unsere volle Genüge im Vater haben, der uns alles sein will und zunehmend werden wird, durch und in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir kommen zum abschließenden Höhepunkt der Ermahnungen für Gottes Mitarbeiter im Dienst der Versöhnung, zu Kapitel 7, Vers 1. Da wir nun diese Verheißungen haben, dass er uns zum Vater ist und wir seine Söhne und Töchter sind, Geliebte, wollen wir uns von jeder Besudelung des Fleisches und auch des Geistes reinigen und unsere Heiligkeit in der Furcht Gottes vollenden. Die Verheißung, Söhne und Töchter des Gottes und Vaters unseres Herrn Jesus Christus, in vollendeter Gemeinschaft, Harmonie und Liebe sein zu dürfen, beflügelt uns zu durchdringender Heiligung. Zudem ist es die Gnade, die uns erzieht, alle Unfrömmigkeit abzulegen. Titus 2, Vers 12. Unsere Heiligkeit ist zunächst unvollkommen. Nicht die Tatsache unserer von Gott geschenkten Heiligkeit, sondern die praktizierte Heiligkeit, das Leben als Heilige. Das hier gebrauchte griechische Wort für Heiligkeit lautet Heiligzusammenheit. Es geht also darum, der Tat Gottes entsprechend zu wandeln, was uns in dieser wohlannehmbaren Frist leicht fallen sollte. Denn das Wort der Versöhnung hat unsere Herzen weit gemacht. Unser Friede und unsere Freude hängen nicht nur davon ab, zu wissen, dass wir geheiligt sind, dem Gnadenstand nach, sondern dass wir auch in der Heiligung leben. Mithin hören wir mit jeder Besudelung auf, nicht nur des Fleisches durch Unzucht, Ehebruch und Unreinheit, sondern auch des Geistes durch alles, was der Gesinnung Christi Jesu und der Erneuerung unseres Denksinns entgegensteht, wie zum Beispiel Dinge der Finsternis, schlechte Bücher und Filme, Stolz und Hochmut, aber auch Philosophie und andere leere Verführungen gemäß der Überlieferungen der Menschen. Wir werden auch die Jochgemeinschaft und Zusammenarbeit mit Menschen und Einrichtungen vermeiden oder lösen, die uns zur Teilnahme an unheiligen Werken verleiten könnten. Der beste Schutz vor der Besudelung des Fleisches und des Geistes ist das Wissen um die Innewohnung Gottes, den wir nicht kränken, dessen Geist wir nicht betrüben wollen. In der Furcht Gottes sollen wir unsere Heiligkeit vollenden. Wir fürchten Gott in dem Sinne, dass wir ihm gegenüber nichts versäumen wollen. Unsere heilige Scheu und Ehrfurcht bringen uns dazu, unseren Dienst gewissenhaft auszurichten. Gottesfurcht ist eine Grundlage unseres Verhältnisses zu ihm. Ja, die Furcht Jehwes ist der Weisheit Anfang. Da Gott es ist, von dem alles kommt, darf es unser wiederholtes Gebet sein, dass wir unsere Heiligkeit vollenden, indem wir unserer herrlichen Berufung als seine Söhne und Töchter gemäß wandeln, zur Verherrlichung unseres Gottes und Vaters, der uns zum Ziel bringen wird. Somit sei abschließend mit 1. Thessalonicher 5, 23 gesagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar. Amen.